Finanzszene, der Podcast. Jede Woche zu Themen aus der Banking-, Fintech- und Payment-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute wieder mit unserem Experten Jochen Siegert und mir, Christian Kirchner von Finanzszene. Die Themen der Woche: großes Reformpaket in Berlin und es gibt ein Detail, das für die Finanz-Bankenbranche sehr relevant sein dürfte, das Thema Kündigungsschutz für Topverdiener. Trade Republic bietet neue Modelle der Orderabwicklung an, reagiert auf das Payment-for-Order-Flow-Verbot. Das schauen wir uns natürlich genau an. Wir blicken doch mal auf die Übernahme der Strateco durch die Schufa. Wir schauen auf den Elefant im Raum, im Geno-Sektor, nämlich die Volksbank Bravo. Wie groß wird denn nun letztendlich die Lücke? Wir schauen uns nochmal die N26-Zahlen im Detail an und haben einige spannende kleine Zahlen zum Thema SumUp Girocard auf der DK-Info gehört. In diesem Sinne, viel Spaß. Hallo Jochen, herzlich willkommen zum Podcast.
Hallo Christian.
Hast du denn auch schon in das große Reformpaket reingeschaut, was in Berlin vorgestellt worden ist?
Nur die sehr großen Überschriften bislang gelesen. Also der Spitzensteuersatz wird erhöht, dann hat es die Reduzierung des Kündigungsschutzes. Man kann befristet jetzt 4 Jahre statt 2 Jahren arbeiten. Aber Details bin ich noch nicht durchgekommen. Auch die Analyse in den Zeitungen habe ich noch nicht gelesen.
Ja, ich habe es mir auch oberflächlich angeschaut. Ich habe es auch mal durch die KI gejagt und ich habe natürlich auch die entsprechenden Presseerläuterungen dazu gelesen von den Kolleginnen und Kollegen aus Berlin. Ich glaube, es gibt tatsächlich ein Thema, das für unsere Finanzbranche ziemlich relevant ist. Also klar, natürlich Steuerveränderungen, Kindergeld, das sind alles so Geschichten. Hier geht's ein bisschen rauf, da geht's ein bisschen runter. Aber zu sagen, wir werden künftig den Kündigungsschutz für Topverdiener, in dem Fall die mehr als ungefähr 175.000 Euro im Jahr verdienen, den werden wir lockern. Und da ist dann sozusagen zweifaches Monatsgehalt entsprechend ausreichend, um Leute aus ihrer Beschäftigung rauszubekommen. Also das ist aber, glaube ich, in der Gutverdiener-Finanzbranche tatsächlich ein Thema, oder?
Total. Also das wird, wenn es so kommt und wenn es auch Bestandsmitarbeiter betrifft und nicht nur neue.
Das steht ja nicht drin präzise. Ja. Da spart man sich ja aus, die Formulierung. An anderer Stelle bei der Befristung, da präzisiert man es hier noch nicht, was, glaube ich, darauf hindeutet, dass man sich selbst noch nicht sicher ist, wie man es genau gestaltet. Ja,
wobei interessant ist ja letztendlich dieser Kündigungsschutz, der wird ja dann über der Kündigungsschutzklage vom Arbeitsgericht diskutiert und dann findet man sich irgendwie ein Agreement hinsichtlich, wie groß die Abfindung ist. Wenn da jetzt dann heißt, der neue Standard ist 2 Monatsgehälter ab x-tausend Euro Jahresgehalt, dann hat das wirklich massive Auswirkungen auf die Menschen, die dann teilweise 20 Jahre in der Bank waren und mit ein paar Millionen Abfindungen nach Hause gehen.
Ja, also das ist tatsächlich richtig. Die Durchschnittsgehälter kann man sich ja häufig auch durch simple Quotientenbildung schon mal errechnen. Und wir wissen alle auch, die Belegschaft in Banken, die ist älter geworden in den letzten Jahren. Die dickste Kohorte ist in der Regel zwischen 50 und 59. Da hatte man natürlich tatsächlich schon 20, 30 Jahre Gehaltsdynamik entsprechend gehabt. Und bei Führungskräften ist man da relativ flott. Das wissen wir ja in der Branche bei 175.000 plus. Und wir wissen auch, zumindest höre ich das häufig auch anekdotisch, dass das auch tatsächlich ziemlich verkrustet ist aus Arbeitgebersicht und viele sich sagen, also bevor ich nicht ein Millionen-Package bekomme, würde ich niemals drüber nachdenken, hier vielleicht meine Sachen zusammenzupacken. Und das wären natürlich ganz neue Voraussetzungen, wenn ich das nicht mehr sagen kann, sondern sagen kann, hier Leute, ihr müsst mir schon mit einem riesen Package kommen, dass ich meinen Job hier hinschmeiße. So, und das wäre dann möglicherweise künftig anders. Also wie das genau ausgestaltet werden wird und insbesondere natürlich die Kernfrage, gilt das für neu abgeschlossene Arbeitsverträge oder für bereits bestehende? Spannend zu sehen, ist auch eine verfassungsrechtliche Frage, glaube ich, ob ich da jetzt so einfach eingreifen kann bei Bestandsverträgen. Aber selbst wenn es nur neu abgeschlossene betrifft, verändert das die Metriken für richtige Topverdiener im Finanzenumfeld, nicht nur im Finanzenumfeld, aber da gibt's ja nun mal besonders viele, doch deutlich, ja?
Ja, massiv, massiv. Und wir reden ja jetzt eigentlich nicht über die Commerzbank und die UniCredit, so zumindest nach unserem Skript, aber das hat natürlich auch da, oder hätte natürlich da auch Auswirkungen mit den bevorstehenden größeren Entlassungen, sofern sich die UniCredit bei der Commerzbank durchsetzen würde.
Ja, absolut, absolut richtig. Also, ich muss sagen, Herr Ortschel klatscht sich in die Hände, dass das gibt. Aber ich glaube, es ist ja heute Morgen erst vorgestellt worden, wie man es machen will. Details muss man ausverhandeln. Ich glaube, mit Hochrechnungen auch, was verändert jetzt eigentlich die Steuerlast, wie. Ich habe es mal überschlägig gemacht. Absolute Topverdiener haben dann, glaube ich, einen halben Prozentpunkt höhere Abgaben. Also schauen wir mal, wie das genau läuft. Aber ich glaube, sensibilisiert sein dafür muss man auf jeden Fall, dass sich da was tut und dass das spannend ist. Ich habe übrigens mal die Gesamtvergütung bei der Deutschen Bank ganz wild hochgerechnet pro Kopf. Sind wir bei der Deutschen Bank auch schon bei 123.000 Euro. Und zwar in der kompletten Breite der Belegschaft, einschließlich der in Anführungszeichen ganz einfachen Angestellten in der Filiale, einschließlich Postbank und alles. Daran merkt man ja schon, wie schnell man da tatsächlich bei Topverdienern ist, die das möglicherweise betreffen könnte.
Ja, einschließlich vermutlich der jetzt gerade wegverkauften indischen Mitarbeiter, die natürlich nur einen Bruchteil verdienen.
Ja, aber das tatsächlich, das war ja nur das Retail-Geschäft und betraf, glaube ich, zweistelliger Millionenerlös im Verkauf. Also das Geschäft war relativ überschaubar. Die Deutsche Bank ist ja riesig in Indien, allerdings eher Backoffice, Administration etc. Und das war ja davon nicht betroffen. Ja.
Okay.
Ja, wir haben ein zweites großes Thema in dieser Woche gehabt, wo wir auch schon alle drauf gelauert haben. Wie stellt eigentlich Trade Republic sein Geschäftsmodell auf, wenn das Payment for Order Flow Verbot greift? Und genau das greift ja seit 1. Juli. Und mich hat's einigermaßen erstaunt, was da passiert ist. Hast du es dir auch mal angeschaut, Jochen?
Ja, ich habe es mir angeschaut. Es gibt jetzt die Möglichkeit, eben nicht nur bei Lang und Schwarz oder auf einem Market Maker Modell von Trade Republic selbst zu traden, sondern eben halt jetzt auch auf Xetra. Und ja. Und das ist aus meiner Sicht eine größere Herausforderung jetzt für die Bestandsbroker, also hier Flatex, Flatex, Comdirect, ING, DKB, die natürlich da noch so ein bisschen das letzte Argument hatten nach dem Motto, naja, bei diesen komischen Neobrokern, da hast du aber einen schlechten Spread und bei uns hast du da den besseren Spread. Aber wenn ich jetzt dann nur 1 Euro mehr, also 2 Euro pro Trade bezahle, um bei Xetra zu traden, dann ist es fast das allerletzte Argument weg. Und kurioserweise hatte ich auch gestern auf dem Weg von Berlin nach Hause in einem Podcast eine Xetra-Werbung in einem Tech-Podcast eine Xetra-Werbung gehört, nach dem Motto, ja, wenn du bessere Trades, wenn du bessere Spreads haben willst, dann klick doch beim nächsten Mal auf Xetra.
Okay.
Also von daher, da ist von beiden Seiten da jetzt Druck aufgebaut. Und mal gucken, wie sich das entwickelt.
Es ist zwar blöd, wenn wir uns einig sind, das macht ja gar keinen Spaß, aber es ist ja tatsächlich so, um das mal zusammenzufassen, es gibt jetzt 2 Modelle. 1 Euro kostet es, wenn ich gegen Trade Republic trade. Bislang ist ja alles an die LX Exchange weitergeroutet worden. Und ja, Trade Republic sagt, wir schauen uns 30 Börsen an und dann machen wir eine interne Abwicklung. Trade Republic tritt ein in das Geschäft mit dem besten Kurs, den es an allen anderen Börsen geben wird. Und das dokumentieren wir dir auch hinterher mit Screenshots. Also sozusagen viel wettbewerbsintensiveres Modell, als das jetzt ist mit der LX Exchange. Und ob Trade Republic genau daran verdient, wenn man viel internalisiert oder nicht. Also da habe ich heute 3 verschiedene Versionen zugelesen und auch im Hintergrund unterschiedliche Versionen gehört. Von Trade Republic direkt muss man mal schauen. Ist auch, glaube ich, gar nicht relevant. Das zweite große Modell ist dann tatsächlich, wie von dir skizziert, 2 Euro kostet es pro Trade, wenn ich an eine von 30 Börsen gehe. Xetra, Nasdaq, whatever. Und es ist exakt das, was du sagst, ist, glaube ich, ein wichtiger, relevanter Punkt. Trade Republic hat erst in dem Lichte gestanden, dass sie eine Freiwehrstrategie verfolgen und deswegen die Kunden kriegen. Abgeräumt worden, profitabel. Dann hieß es, naja, zweites großes Thema, wenn du zu Trade Republic gehst, hast du ein Service-Problem. Service wurde auch adressiert mit einer riesen Einstellungsoffensive. So, und das Letzte war eigentlich, ey ja, Trade Republic, das Modell, dass es zu der LX Exchange geht, ist ja immer so ein bisschen murky, insbesondere außerbörslich, da wirst du richtig abgerippt. Waren ja so ein bisschen Stammtischparolen, ob das stimmt oder nicht, da gab es auch diverse Studien zu, unterschiedliche Interpretationen waren da möglich und das ist jetzt auch abgeräumt. Wenn ich Zweifel daran habe, ja, dann gebe ich meine Order halt für 2 Euro tatsächlich eine regulierte, überwachte Börse und ist jetzt nicht so, dass die anderen Handelsplätze nicht reguliert werden, aber habe ich einfach eine viel höhere Preistransparenz, als das sonst wie der Fall ist und tatsächlich, ich glaube, das adressiert da noch eine Kundschaft, die bis jetzt wegen all dieser Gründe vielleicht noch bei den INGs, Comdirects und DKBs und Flatexes dieser Welt waren die auch mit Limit arbeiten oder befristeten Ordern und Gültigkeit an Börsen. Und ja, die kann man jetzt kriegen. Also was das für die Profitabilität von Trade Republic heißt, traue ich mir kein Urteil zu. Kennen wir die genauen Anteile auch nicht von Payments for Order Flow. Angeblich ja mal unter 20, mal unter 30%. Das werden wir erst mit 1-2 Jahren Timelag erfahren. Aber ich glaube, so Wettbewerb unter den Akteuren war das jetzt mal wieder ein Move, wo man jetzt, glaube ich, in den entsprechenden Brokerrunden in den Banken sitzt und bei den Direktbanken und sie sagt, die chargen also jetzt für eine Börsenorder 2 Euro und wir chargen 5,90, 9,90, 24,90 plus noch 0,25% vom Volumen der Order. Spannend, kann ich dann nur sagen. Spannend. Gespannt, wie lange man das noch durchhält in der Form. Ja.
Und ich bin auch mal gespannt, wie Trade Republic das von der User Experience macht. Weil was ich am Anfang bei Trade Republic so herausragend fand, war die Einfachheit eines Trades. Also ich will Aktie A oder ETF B kaufen.
Es wird reduziert auf 3 Klicks und nicht auf 7 Stufen.
Das war's. Exakt. Und ich muss nicht irgendwie erstmal eine Schulung machen, was sind denn die verschiedenen Ordertypen, an welcher Börse soll ich jetzt genau traden. All diese Komplexität hat Trade Republic rausgenommen. So, und jetzt erhöhen sie natürlich die Komplexität, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass dann die Einfachheit trotzdem bleibt. Das heißt, okay, also ich gebe dir den besten Kurs. Und wenn der beste Kurs eben bei Xetra ist, dann zahlst du 2 Euro Gebühren. Und wenn der beste Kurs ist über Inhouse, dann zahlst du 1 Euro. Und trotzdem diese Einfachheit darstellt, das könnte ich mir vorstellen, dass sie das machen. Bin mal gespannt, wie sie es umsetzen. Aber das kann natürlich dann auch noch mal zu einer größeren Herausforderung für die Bestandsplayer werden.
Ja, spannendes Thema. Es gab offen gestanden schon in der vergangenen Woche ein Thema, mit dem ich mich gefragt habe, ob du da einen Take zu hast. Wir hatten es exklusiv vermeldet, dass die Schufa relativ große Unternehmensberatung, Strateco, übernimmt. Und die Schufa ihr Compliance-Angebot stark ausbauen will. Man verbindet die ja immer mit Scores, aber die sitzen ja auf riesen Datenmengen und haben auf der Basis ja auch ein Compliance-Angebot für Banken angefangen und setzen da jetzt eine Unternehmensberatung drauf. 2-stelliger Millionenkaufpreis mutmaßen wir auf Basis der Daten. Was hältst du davon, dass die Schufa da in diesem Compliance-Bereich sich breit macht?
Also ich habe erst mich gewundert nach dem Motto Unternehmensberatung, das macht doch gar keinen Sinn, aber die hat natürlich sehr stark auch IT-Systeme und Software in dem Bereich.
Implementierungsberatung, ja.
Genau, und da macht es wieder Sinn und vor allem, was ich seit Jahren immer gerne mache, ich schaue mir einfach an, was macht denn Experian, also jetzt nicht Experian in Deutschland, die ist ja zu klein, sondern Experian global, die ja das größere Vorbild von der Schufa sind in Asien, in USA und natürlich aus England, wo sie herkommen. Und da sieht man halt sehr viele Gemeinsamkeiten, dass das, was die Schufa in der Vergangenheit gemacht hat, hat Experian schon vorgemacht. Also sind sie Open Banking reingegangen, sind eher in den Konsumentenbereich reingegangen, sind sehr transparent im Score gewesen und jetzt natürlich auch in diesem Compliance-Bereich. Auch da hat Experian vor Jahren was gekauft. Insofern interessant ist, wie das Playbook dann lokal nachgemacht wird. Also von daher kann man den Rational verstehen, was die Schufa da gemacht hat, was teilweise ein bisschen schwierig ist, bei Experian rauszufinden, wie groß denn auch jetzt dieses Compliance-Geschäftsmodell ist. Es wird in einem anderen Bereich mit subsumiert, der sehr gut läuft, aber man kann nicht genau herausfinden, ist die Akquisition sinnvoll gewesen oder nicht. Aber so oder so, es macht durchaus Sinn. Die große Frage, die ich mir dann stelle in Deutschland, wenn man sich die Historie von M&A bei der Schufa anschaut, Bonify und auch das PSD2 Open Banking Thema, war ja jetzt zumindest nicht so gut implementiert und nicht skandalfrei. Ich hoffe, dass es hier in dem Bereich besser gemanagt wird als die vorigen Akquisitionen.
Mhm. Ja, die Schufa hat ja gesagt, wir wollen die Bereiche außerhalb dieses klassischen Bonitätsscoring ausbauen. Sie wollen ja Compliance, Regulatorik, Betrugserkennung etc. Da sind sie ja sehr aktiv und wenn man mal überschlägt, dann wird man jetzt vermutlich bei dem Umsatzanteil dieser anderen Bereiche, die nichts originär mit Scoring Bonität zu tun haben, vermutlich an die 20% stoßen. Und ich frage mich da immer, was ist Henne-Ei? Ist das die Opportunität, die man nutzt? Oder sagt man sich, ey, also wer weiß, wie lange das mit Bonität und Scoring noch gut geht oder wie lange das in der Regulierung noch so bleibt, wie es ist. Und wir müssen eigentlich was anderes aufbauen, um uns langfristig eine Existenzberechtigung zu sichern. Das weiß ich nicht. Also das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber das kann man ja einfach mal beobachten, wie dieses Bemühen jetzt doch intensiviert worden ist, sich neue Erlösquellen zu sichern im ganzen Geschäftsmodell, ja.
Ja, vor allem, weil die Schufa natürlich auch im Scoring jetzt nicht mehr der alleinige Platzhirsch ist. Also wir haben gerade über Experian gesprochen, die natürlich das Infoscore-Geschäft von Bertelsmann übernommen hatten und da aktiv sind. Es gibt ja noch andere Kreditbüros, die ja auch lokal am Platz sind und durchaus gegebenenfalls der Schufa auch im Preiswettbewerb Schwierigkeiten machen könnten.
Ja.
Von daher macht es durchaus Sinn, sich da ein bisschen breiter aufzustellen.
Ja, bleiben wir mal im Bereich Bonität und Scoring im allerweitesten Sinne, wo eine Bank möglicherweise in Sachen Bonität und Risikobetrachtung auch ein paar Akteure mehr mit reingezogen hätte, die Volksbank Bravo. Da ist ja der Vorstandschef weg und die geplante Generalversammlung der Bravo, die zieht sich und zieht sich. Volksbank Bravo sollte eigentlich schon möglicherweise Anfang Juni sein. Neuer Termin war dann jetzt Mitte Juli und jetzt dauert es wieder, weil man immer noch keinen testierten Abschluss vorlegen kann und noch dran arbeitet. Und was ich ganz interessant finde, ist, wir haben ja viel im Genosektor zu tun. Also diese Bravo, die ist da wirklich im Moment der Elefant im großen Genosaal, in Anführungszeichen. Jede Frage, jedes Genogespräch, Hintergrundgespräch läuft eigentlich schnell darauf hinaus, wissen Sie denn mehr über die Bravo? Und wie groß wird's denn, der Schadensfall? Und da hatten wir jetzt ein Stück diese Woche auch mal geschrieben, dass wir glauben, wenn das 500 Millionen Euro wären, die da rübergeschoben werden müssen als Stützung oder Verlustübernahmen, dann wäre man eigentlich noch ganz gut bedient. Weil, wenn wir uns dran erinnern, die Skandalbanken aus Schmalkalden, Effenberg Bank hatte 1,5 Milliarden Bilanzsumme, Reiber Hochtaunus, die gestützt werden musste, dann Notfusion musste 2,4 Milliarden Euro. Und die Bravo hat 6,6 Milliarden Bilanzsumme und ein dicker Batzen dieser Bilanzsumme ist dann tatsächlich in den letzten Jahren über Immobilien, Direktinvestments und Immobilienprojekte aufgebaut worden. Und ich glaube, an den Dimensionen merkt man schon, das ist der Elefant im Genosaal, die Bravo. Und ich glaube nicht, dass man sich da auf eine Salamitaktik wird einlassen können, so nach dem Motto, jetzt haben wir mal eine Summe und dann wären es vielleicht ein bisschen mehr, wie das ja beispielsweise in Schmalkalden war. Da glauben wir schon, da muss die erste Zahl schon das Maximum sein und die werden wir in diesem Sommer hören. Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich glaube auch nicht, dass wir da Salamitaktik sehen, auch aus der Vergangenheitserfahrung. Aber du hast vollkommen recht. Also wenn es eine halbe Milliarde wäre, dann wäre es ja alles gar nicht so schlimm.
Ja. Gut, ja, verlassen wir den Genosektor und die Problembanken mal ein klein wenig und reden mal über Positives. Ist ein bisschen untergegangen, fand ich, und zeigt auch, dass die Aufmerksamkeit da nicht mehr allzu hoch ist. N26 hat ja Zahlen vorgelegt und gesagt, wir hatten einen kleinen Jahresüberschuss 2025 erwirtschaftet. Wie wertest du die Zahlen ein, die N26 da vorgelegt hat?
Also ich glaube, es ist wichtig für den Standort, auch für die Fintech-Industrie, dass tatsächlich jetzt N26 auch profitabel ist, trotz aller Schwierigkeiten, die sie hatten, dass sie jetzt auch die Profitabilität beweisen können. Auch das ist so ein bisschen eine Antwort, wie wir gerade eben bei Trade Republic gesprochen haben, auf die Unkenrufe nach dem Motto, die werden ja nie profitabel und Geld rausgeben und Marketinggelder verschwenden kann ja jeder. Das haben sie bewiesen. Insofern ist das auch für den Standort und den Wettbewerb aus meiner Sicht eine extrem wichtige und positive Nachricht. Die große Frage, die sich natürlich stellte, ist, wie haben sie es denn geschafft, profitabel zu werden? Haben wir natürlich einen Zinsüberschuss, klar, der hilft natürlich allen Banken und die Flut hebt alle Boote. Aber wenn man sich natürlich anschaut, ein bisschen mehr in die Details reingeht, hat vermutlich auch ein deutlich zurückgegangenes Marketingbudget seine Auswirkungen auf der Profitabilität gehabt. Und da stellt man sich natürlich die Frage jetzt im stärkeren Wettbewerb auch mit Revolut, wie lange N26 das aufrechterhalten kann. Die Hoffnung ist natürlich, dass sie jetzt viel profitablere Kunden haben und dann auf der einen Seite die Erträge wachsen und man sich dann deswegen auch vielleicht auf der anderen Seite wieder mehr Marketingbudget leisten kann, um neue Kunden zu gewinnen.
Ja, ich wollte gerade sagen, also zu sagen, das Marketingbudget muss runter, damit wir mal einen Gewinn ausweisen können. Ich kann das vollkommen verstehen, dass die Investoren wahrscheinlich genau das von N26 strategisch fordern. Aber eine Bank, die jetzt schon ein Plus von 50% beim Zinsüberschuss auf 166 Millionen Euro braucht, um überhaupt mal einen winzigen Überschuss von 2 Millionen Euro zu erwirtschaften, ist schon ziemlich schwierig, ja, weil die Zinslage lässt sich nicht ewig reproduzieren. Vielleicht verdüstert sie sich auch mal wieder in einigen Jahren. Vielleicht wird der Zinsüberschuss auch mal wieder sinken, weil es nicht immer so sein wird, dass die Leute das Geld rumliegen lassen und bei der EZB gibt es wieder 2,25%. Also tatsächlich, dass der Zinsüberschuss da maßgeblich ist, finde ich ein wenig schwierig. Was ich offen gestanden noch schwieriger fand, ist die Tatsache, dass die Zahl der ertragsrelevanten Kunden nur um 16% auf 5,6 Millionen gestiegen ist. Also das macht ein Plus von 800.000 ertragsrelevanten Kunden. Mal kurz überschlagen, ja, das waren alle Kunden, aber die Wachstumsbeschränkung bei N26, die lag ja bei 50.000 Kunden pro Monat. Und jetzt sind tatsächlich, nachdem ja schon Mitte 24 die Wachstumsbeschränkung gelockert worden sind, im letzten Jahr 70.000 ertragsrelevante Kunden pro Monat hinzugekommen. Also das macht auf mich nicht den Eindruck, dass da der Deckel weggeflogen sei. Und das war der Eindruck, den ich in dem Hintergrund, den ich damals noch mit Valentin Stalf 2024 im Sommer hatte, ja, jetzt geht's bester Monat aller Zeiten in Sachen Neukunden. Da dachte ich, oh, jetzt geht's ja wieder los. Kundenzahltechnisch sehe ich das jetzt nicht in diesen Zahlen, dass da total die Luzi abgegangen wäre, ja.
Ja, wir müssen natürlich aber auch sagen, dass vermutlich der Wettbewerb, ich meine, das Wachstum von Revolut, das Wachstum von Chase und BBVA natürlich da auch sein Tribut zollt, weil letztendlich das sind alle mehr oder weniger mit einem ähnlichen Angebot, Direktbank, App-basiert, mit teilweise Lock-Konditionen. Und N26 hat eben nicht mehr diesen besonderen Wettbewerbsvorteil, sondern die App ist gut, aber andere können auch mittlerweile coole Apps bauen. Die anderen bieten aber teilweise sehr attraktive Zinskonditionen auf Tagesgeld und Festgeld. Und die Frage ist natürlich, wie dann die Zinshopper dann auch tatsächlich bleiben und in ertragsrelevante Kunden konvertieren. Aber der Wettbewerb schläft nicht.
Ja, jetzt frage ich dich aber mal, was wäre gewesen, wenn N26 nicht die Wachstumsbeschränkung gehabt hätte? Die lagen ja recht lange auf der Bank, Ende 21 verhängt, Mitte 24 erst aufgehoben worden. Das heißt, unterm Strich reden wir über das volle Jahr 22, volle Jahr 23 und auch die Hälfte von 24 und noch Ende 21, sagen 2,5 bis 3 Jahre, die drauf lagen. Wäre es ganz anders gelaufen, kundentechnisch, ertragstechnisch, wenn man in den Jahren Vollgas hätte geben können?
Es ist natürlich hätte Fahrradkette und reine Kaffeesatzleserei, aber wenn ich mir anschaue, Revolut und N26 haben ja damals mehr oder weniger von der gleichen Basis angefangen. Und wie viel größer Revolut heute ist im Vergleich zu N26, da gibt es Gründe. Die haben natürlich jetzt nicht diese angezogene Handbremse beim Kundenwachstum gehabt. Nichtsdestotrotz, Revolut läuft ja genau in die gleichen Probleme jetzt rein, hat ja auch von der Aufsicht auch ein Blockade reingedrückt bekommen bei neuen Produkten und bei Kundenwachstum. Also von daher, haben natürlich jetzt ähnliche Herausforderungen, aber es lebt sich natürlich mit diesen Herausforderungen deutlich angenehmer, wenn ich das X-fache an Kunden habe im Vergleich
zu N26. Ich glaube, ganz fundamentell anders wäre der Wachstumspfad nicht gelaufen. Natürlich wären es ein paar mehr Kunden mehr gewesen, aber wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass wir das grundsätzliche Problem ja eher dahin gesehen haben, dass N26 da ausinnoviert wirkte, dass da auch nicht wirklich Neues mehr gekommen ist, viele Jahre lang. Und man halt auch beim Brokerage relativ spät dran war und davon auch so gut wie nichts hört und auch in den Zahlen nichts erkennt, weil man einfach very, very late to the party war. Und ich glaube, die wären jetzt nicht bei 15 Millionen Kunden oder 10 Millionen ertragsrelevanten Kunden, wenn es diese Wachstumsbeschränkung nicht gegeben hätte. Ist nur eine Annahme, hätte Fahrradkette, wie du sagst, aber sagt mir einfach mein Gefühl. Und die Hochrechnung.
Ja, da ist auch was dran, weil es gab ja keine Begrenzung, ihr dürft jetzt nicht so Produkte nicht mehr launchen, sondern es war ja nur die Begrenzung, hier ist der Deckel von den Neukunden. Und wenn man schaut, wie lange N26 braucht, diese Kinderkarte zu machen, wie lange N26 braucht, ein ordentliches Depot und Brokerage aufzubauen, war das Problem auf der Produktseite und Produktdelivery-Seite tiefer, viel tiefer als bei Revolut, die ja quasi im Wochenrhythmus neue Produkte rausgehauen haben. Und ja, da hat niemand N26 gebremst.
Du hast natürlich recht, die ganze Compliance, KYC etc. aufzuräumen, hat wahrscheinlich so viele Kapazitäten und Kosten gebunden, dass dann für anderes kein Platz war, wo man möglicherweise hätte reinstecken können. Aber nochmal, die Probe aus Exempel ist ja jetzt nur mal seit Mitte 24. Da sind die Beschränkungen weg und weder in der Kundenzahl noch so in Sachen Innovationstempo, wobei ich jetzt gar nicht weiß, was man eigentlich noch innovieren kann. wenn ich es wüsste, würde ich hier nicht darum plaudern. Aber ich glaube, in der Gesamtschau kann man schon sagen, so ganz massiv viel ist dann auch nicht passiert die letzten anderthalb Jahre. Aber schauen wir mal. Ich habe das Gefühl, wir drehen uns da auch ein bisschen im Kreis. Alle halbe Jahre drehen wir mal drüber. Und es gibt eigentlich auch nichts fundamental Neues, über das man da reden kann. Das sagt ja auch schon einiges aus.
Ja, und ich bin mal gespannt jetzt, wie diesem neuen Management aussieht. Ist der CEO ja auch kein normaler CEO, sondern eigentlich ein CIO, also jemand, der techniknah ist. Also da kann ich mir vorstellen, dass sich da auf der Produktseite ein bisschen mehr tut. Aber das muss ich jetzt natürlich in den nächsten Wochen und Monaten erstmal beweisen, dass jetzt wieder auf den Wachstumspfad bei Kunden und Produkten zurückkommt. Nichtsdestotrotz, auch wenn wir jetzt so sehr unkenrufig hier unterwegs sind, ich finde es trotzdem sehr positiv, dass sie profitabel sind, dass letztendlich auch der Beweis angetreten wurde, dass man mit so einem Produkt auch Geld verdienen kann und viele Unkenrufe deswegen verstummt sind. Und jetzt geht's halt weiter. Also letztendlich der Wettbewerb schläft nicht und das darf halt auch N26 nicht sich zurücklehnen, sondern muss jetzt weiter liefern, neue Produkte bauen und
nutze mal die Gelegenheit, dir auch kurz die Anekdote zu erzählen, dass ich letztens im genossenschaftlichen Sektor eine Fintech-gleiche Geschwindigkeitserfahrung hatte. Ich hatte da nämlich ein jahrelang sporadisch genutztes Girokonto, von dem ich mir dann gesagt habe, komm, das löse ich mal auf und habe dann über die Nachrichtenfunktion innerhalb der App, ich glaube donnerstags nachmittags oder freitags morgens eine Nachricht geschickt, dass ich das Konto gerne zum nächstmöglichen Zeitpunkt auflösen würde. Jetzt kommt's. Montags morgens denke ich, logge ich mich mal ein, guck mal nach. Konnte ich mich schon nicht mehr einloggen. Habe ich da angerufen und gesagt, kann mich nicht mehr einloggen. Ich hatte sie zwar um Auflösung gebeten zum nächstmöglichen Zeitpunkt, aber das geht jetzt relativ schnell. Ja, das geht doch relativ schnell. Das Konto ist nämlich aufgelöst und das Geld schon zu ihrem angegebenen Konto unterwegs. Am nächsten Tag war es da, zwischen Nachricht und Konto aufgelöst und ich komme schon gar nicht mehr online rein. Sind zwei Werktage vergangen. Das fand ich dann doch interessant.
Kann ich bestätigen, beim Auflösung des Kontos unserer Kinder war das auch so. Ich habe mich da auch gewundert, wie schnell das ging. Offensichtlich ein gut eingespielter Prozess.
Ich meine, letztendlich hat man dem Kundenwunsch ja entsprochen, insofern alles gut. Aber habe ich dann selbst auch gemerkt, meine innere Erwartungshaltung war dann möglicherweise doch eine andere, dass das jetzt heißt zum Jahresende oder ich gucke nochmal rein. Aber nee, war nicht so. Nur gut, was war's.
Ja, und was mich auch wunderte, war gar kein Versuch des Rückholens des Kunden, sondern einfach zu und fertig.
Das ist geil. Die machen genau das, was man eigentlich möchte. Und dann ist man trotzdem so innerlich ein bisschen leberwurstig eigentlich. Also, aber wer weiß, vielleicht war ich ja im internen Clustering auch kein so besonders profitabler oder guter Kunde. Gesagt, ein Glück sind wir dem blöden Mann los irgendwie. Das ist das Beste, was uns passieren kann mit diesem kostenlosen Konto. Egal. Jochen, lass uns zum Abschluss nochmal eine Statistik aufklären, die uns auch schon gewundert hat. Ein bisschen was für Payment-Nerds, aber wir fanden es doch schon ganz interessant. Die Kollegin Hedeke hatte da in Berlin beim Branchenevent DK Info genau zugehört. Wir haben uns ja immer gewundert, warum die Zahl der Visa-Akzeptanzstellen so stark gestiegen ist. 1 Million in 3 Jahren, die der Girocard aber nur um 300.000. Und wir immer von Visa und Konsorten hören, naja, es ist der Sum-Up-Faktor, der die Zahl der Akzeptanzstellen steigen lässt. Da haben wir natürlich gedacht, letztes Jahr, als es hieß Girocard jetzt auch über Sum-Up und zwar direkt und nicht über Maestro oder VPay, das müsste ja dann die Zahl der Girocard-Akzeptanzstellen explodieren lassen. Hat's aber nicht. Und wir haben jetzt gelernt, was daran liegt, dass es schubweise umgestellt wird, die entsprechenden Sum-Up-Terminals. Und da mal zumindest eine kleine Erklärung dafür, was da passiert ist.
Ja, also letztendlich ist das gut für die Girocard. Für Sum-Up ist es auch ganz gut, weil sie natürlich dann weniger an Kosten haben. Also Interchange und Scheme-Fees, während sie dem Endkunden ja ein Flat-Pricing abnehmen. Und so haben sie ihre Marge optimiert. Ich würde es nur nicht überbewerten, weil es ist ja nicht nur SumUp alleine, die diese neuen Terminals machen, sondern es gibt ja etliche andere, die dann weiterhin keine Girocard-Akzeptanz haben. Und interessanterweise auch, sagte der CFO, oder ich weiß gar nicht, ob er noch CFO ist, oder COO, der Co-Gründer auf jeden Fall, sagte, dass sie erkennen konnten in den Statistiken, dass die Girocard-Nutzung eher auf dem Land stärker ist, auf den SumUp-Terminals, während die Girocard-Nutzung in der Stadt deutlich unter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Das heißt, generell kann man vielleicht sagen, eine Daumenregel, in der Stadt haben sie alle, sind es eher die jungen Leute und haben Mastercard, Visa, Debit und auf dem Land ist eher noch die Girocard sehr stark verbreitet. Deswegen glaube ich nicht, dass den Abstieg und den Marktanteilsverlust im Gesamtmix der Girocard massiv verändern wird. Es wird vielleicht es ein bisschen dämpfen.
Ja, also Co-Gründer Marc-Alexander Christ hat ja zu Protokoll gegeben auf der DK-Info, dass bei diesen SumUp-Geräten, die schon für die Girocard freigeschaltet sind, 2/3 aller Transaktionen über die Girocard laufen. Also das gibt einem ja schon mal einen Hinweis, wie viele Leute offenbar auch gar nicht mitbekommen haben, dass es früher über Maestro und VPay lief, aber sorgt dann aber doch für einen ordentlichen Schub, glaube ich, von Transaktionen, die früher nicht über die Girocard liefen und halt jetzt originär über die Girocard laufen. Wird, glaube ich, jetzt die ganz große Gleichung nicht massiv verändern und erst recht nicht bei so einem Girocard-Pessimisten wie dir, Jochen, aber nennenswert finde ich es trotzdem.
Ich bin gar nicht Girocard-Pessimist, ich bin einfach Realist und ich schaue mir nur die Issuer-Seite an, wo natürlich viel mehr Direktbanken, wir haben gerade über N26 und anderen gesprochen, die ja alle mit Mastercard, Visa, Debit rausgegangen sind und wie die wachsen und letztendlich dann auf der anderen Seite diejenigen, die auf der Girocard bleiben, sind eigentlich eher diejenigen, die Kunden verlieren. Und deswegen einfach da geht die Schere auseinander. Ich bin ja gar nicht gegen die Girocard, ich finde es auch gut, dass wir die haben und die auch jetzt weiterentwickelt wird, was ja auch bei der DK-Info ja auch tolle Informationen gab. Nichtsdestotrotz hätte alles ein bisschen früher passieren können und aber trotzdem gut, dass man jetzt den Weg geht, weil wir brauchen lokale Alternativen. Wir wollen Wahlfreiheit, aber wir wollen trotzdem lokale Alternativen.
Ja, Jochen, wäre das jetzt ein Interview, dann würde ich jetzt noch 2-3 Mal nachbohren und dich kommen lassen und wüsste, dass du noch mal richtig Gas geben würdest in Sachen Girocard-Rant. Aber wir sind ja hier im friedlichen Podcast, da lassen wir das und eigentlich auch schon fast zu Ende. Und ganz großes Kompliment. Ich glaube, das ist in vielen, vielen, vielen Monaten der erste Commerzbank Unicredit-freie Podcast, der uns gelungen ist.
Nein, ich habe doch bewusst am Anfang das Thema bei dem Kündigungsschutz mit Commerzbank Unicredit reingebracht.
Aber gut, das hat er jetzt doch nicht ganz, das war jetzt aber kein eigenes Thema. Aber
das
gut.
Stimmt, ja.
Erwerten wir das jetzt als Unicredit Commerzbank frei?
Ja, vielleicht halb.
Okay, überlassen wir den Hörerinnen und Hörern die Wertung. Und würde ich sagen, für diese Woche war es das. Und wir sind gespannt. Nächste Woche reden wir dann über die endgültige Annahmequote des Unicredit Commerzbank Übernahmeangebots. Die verlängerte Frist läuft ja am Abend des Freitag, des 3. Juli aus. Und dann schauen wir mal. In diesem Sinne.
Dann mach's mal gut.
Ciao.
Tschüss.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank! Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers. www.silvermansound.com